Ja, ich grüße euch, liebe Gemeinde, zu dieser Zeit, wo wir in die Schrift reinschauen wollen, uns etwas hinein vertiefen wollen in einen Text, der relativ kurz ist, aber sehr interessant, auch sehr, ich finde, sehr, sehr tief. Ich möchte aber noch am Anfang beten. Danke, Heiland, dass wir dich haben und dass wir dich oder durch dich so vieles wissen dürfen. Dass du uns so vieles offenbart hast und wir dürfen an dich glauben. Du hast uns diesen Glauben gegeben und wir dürfen deine Nachfolger sein, deine Kinder sein. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich um den Segen für heute Abend. Ich bitte dich, dass du uns dein Wort öffnest, dass wir es begreifen, dass wir etwas mehr von dir lernen können, dass wir wachsen können in dir. Danke, Herr, dass wir diesen Segen von dir erwarten dürfen und dass du da bist. Amen. Ich habe einen Text heute aus dem 13. Kapitel der Apostelgeschichte. Und wir befinden uns ja in einem Wendepunkt. Die Apostelgeschichte bis zum 13. Kapitel, also bis zum 12. Kapitel einschließend, ging es mehr oder weniger um Petrus. Petrus war die große Person, um die es ging. Und nun ist sozusagen ein Wendepunkt, in dem der Fokus auf Paulus geht. Und hier wird uns Paulus immer mehr erzählt oder gezeigt. Was noch interessant ist, was ich hier vorwegnehmen möchte, ist, dass Paulus hier seinen Namen Saulus ablegt und dass er ab hier immer Paulus genannt wird. Wir wissen, dass Saulus bedeutet der Gefragte oder der Wichtige, der Große. Und Paulus bedeutet der Kleine, der Geringe. Und als ob Paulus hier dieses annimmt, ich bin klein, ich bin gering, durch diesen Namen oder indem er diesen Namen nimmt. Das ist eigentlich sein griechischer oder lateinischer Name, Paulus. Saulus ist ja bekanntlich ein hebräischer Name. Nun, und weiter geht es da auch noch um Mission. Hier wird hier beginnt eigentlich Mission, wie Gott sie gedacht hat. Bis hier ging die Verbreitung des Wortes eigentlich mehr oder weniger nur über Verfolgung oder wegen der Verfolgung. Oder es sind ja auch manche Menschen in Jerusalem gewesen, die haben sich bekehrt und gingen nach Hause und haben dieses wieder mitgenommen und haben so auch das Wort verbreitet. Aber Mission als solche beginnt in diesem Kapitel. Und es ist interessant, das zu sehen, wie Gott es macht. Ich werde diesen Text, den wir für heute haben, einmal durchlesen. Apostelgeschichte 13 von Anfang. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Antiochia ist eine Stadt in Syrien. In Antiochia ist die zweite bekannte Gemeinde. Die erste ist ja bekanntlich in Jerusalem, eine große Gemeinde mittlerweile, oder jetzt zur Zeit der Verfolgung wahrscheinlich schon wieder ganz gering oder ganz klein. Aber in Antiochia, das ist die zweite bekannte Gemeinde. Und dort dienten einige Propheten und Lehrer, so wie das hier steht. Barnabas und Simeon. Barnabas ist ja eine bekannte Person, die wir schon betrachtet haben. Ja, ein Barnabas in Apostelgeschichte 4, Vers 36 steht, oder auch 37. Johannes aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Hier tritt Barnabas zum allerersten Mal in den Fokus oder zum Vorschein und als ein, der mit sehr, sehr guten Eigenschaften, ein guter Mann, sagt es die Bibel weiter. Simeon war vermutlich dunkelhäutig, weil hier steht ja Niger genannt. Und Niger bedeutet schwarz. Und manche Ausleger sind der Meinung, dass das dieses von Kyrene, was hier steht, was auf Lucius zutrifft, auch auf Simeon zutreffen könnte. Also dass das wahrscheinlich oder möglich ist, dass dieser Simeon auch aus Kyrene kommt und vielleicht sogar dieser Simon von Kyrene ist, von dem, also der Jesu Kreuz trug damals. Ihr könnt euch bestimmt erinnern an diese Begebenheit, dass Jesus nach Golgatha geht mit seinem Kreuz und er kann es irgendwann nicht mehr tragen, weil er auch fürchterlich entkräftet ist. Und in Markus 15, 21 steht, und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Das ist aber nur eine Anmerkung, die wir weder belegen noch sagen können, das ist nicht so. Es könnte sein, dass es der ist. Also wir können eigentlich sagen, Simeon ist uns mehr oder weniger unbekannt. Und Lucius von Kyrene. Von Lucius wird gar nichts gesagt, nur dass er aus Kyrene kommt. Deswegen werde ich da auch nichts sagen können. Und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war. Und gemeint ist hier mit dem Herodes Antipas. Wir haben in der letzten Bibelstunde gehört von dem Herodes Agrippa, der von Würmern zerfressen und gestorben ist. Das ist ja jetzt ein anderer. Ja? Herodes Antipas ist der, der Johannes enthaupten ließ. Der zu der Zeit, wo Jesus auf der Erde wandelte, König war. Beziehungsweise er wurde König genannt, obwohl er eigentlich ein Vierfürst war. Und ich habe mir darüber, muss ich sagen, niemals Gedanken gemacht, was ein Vierfürst ist. Aber jetzt in diesem Text, das war mir doch interessant zu gucken, es ist ein Tetrarch. Ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff irgendwas sagt. Tetrarch ist, also Monarch, denke ich, kennen wir. Monarch ist einer, ja, ein König, also der Herodes, der Große, war ein Monarch, weil er alleine geherrscht hat. Und ein Tetrarch ist einer, der ein Viertel von dem beherrscht. Also es gibt noch welche, die irgendwo herrschen und er ist nur beherrscht nur ein Viertel des Reiches. Ein tetrarchisches Regierungssystem war es damals. Und Antipas war einer davon. Nun, das ist nur eine Anmerkung. Also Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, vermutlich, Oder wahrscheinlich muss er zu diesem Herodes, ich weiß nicht, in der Familie irgendwo zu der irgendwo dahin gehören, dass er mit ihm erzogen worden war, also muss er aus der Sippe kommen. Oder man kann auch noch übersetzen, war der Pflegebruder von Herodes. Nun und natürlich als fünfter Mann Saulus. Saulus ist uns auch sehr bekannt, der die Verfolgung der Gemeinde vorantrieb, dem der Herr auf dem Weg nach Damaskus erschien und den der Herr als auserwähltes Werkzeug auserwählt hat. Fünf sehr unterschiedliche Männer. Also einmal ein Barnabas, dann der Simeon und Lucius, Manahen aus dem wahrscheinlich königlichen adligen Stand, oder wie will man das dann sonst sehen, und Saulus. Saulus, ein Kenner des Gesetzes, einer, der früher im Gesetz sehr sogar gesucht hat, wo ist das noch nicht gut genug, wo muss man noch was verschärfen, und damit haben sich die Pharisäer ja ausgezeichnet, das zu machen. Diese fünf Männer, sehr unterschiedlich, aber verbunden in Jesus, verbunden dienen sie zusammen. Ich finde, das ist ein gutes Bild für Einheit in Christus. Sie dienen gemeinsam. Und hier steht weiter, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, wir wissen nicht, was das für ein Dienst ist. Ich habe gelesen, das könnte man als priesterlichen Dienst sehen oder als Dienst in der Gemeinde, als Lehrdienst. Also sie haben sich beteiligt oder in der Gemeinde haben sie mitgearbeitet und vermutlich, also sehr stark, mit Fasten. Sie dienten und fasteten. Fasten ist ja ein sehr starkes Gebetshalten, also Verhalten. Wenn man fastet und betet, das ist ein sehr starker Dienst. Und wir lesen in der Apostelgeschichte zum Beispiel 20, Vers 18, da wird uns gezeigt, dass Paulus, er erzählt von sich, bis zur Agonie gearbeitet hat. Da ist ein Wort, ich habe es jetzt vergessen, muss ich sagen, was für ein Wort da ist, aber wird aus dem Agonie genommen. Also er hat dass er nicht mehr kann, so sehr hat er gearbeitet. Und ich denke, die anderen waren da auch nicht anders, dass sie sehr gedient und also stark gearbeitet haben. Und nun sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ich will mich da nicht hinein manövrieren. Ich weiß es nicht, wie der Heilige Geist das gesagt hat. Ich habe gehört, es könnte ja sein, dass Paulus oder Saulus zu dem Zeitpunkt noch, er hat ja Jesus selbst persönlich gesehen. Also Jesus ist ja ihm erschienen auf dem Weg nach Damaskus. Und er hatte Visionen oder er schreibt von sich später, dass er bis zum dritten Himmel erhoben wurde und unaussprechliche Worte gehört hat. Wie auch immer, aber es war deutlich für sie, dass der Heilige Geist gesprochen hat. Der Heilige Geist sagt, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Was wir sehen können hier oder festmachen können, dass der Heilige Geist selbst erwählt. Gott selbst beruft und sendet Menschen zum Dienst. Und was wir noch sehen können, dass Menschen, die in diesem Fall gerade, weil sie als Missionare ausgewählt werden, nicht faule Menschen sind. Ja, sie arbeiten bis, wir würden sagen, bis zum Umfallen, ja, bis zur Agonie, intensiv. Und jemand sagt dann noch, also wirklich effektive Diener sind niemals faul. Also sie arbeiten immer. Und ich denke, das können wir für uns einfach selbst schauen. Wenn ich einen Dienst mache, wenn ich ein Diener bin, bin ich dann wirklich, gebe ich mein Bestes, was ich kann, im Dienst für die Gemeinde und für Gott und für Menschen. Diese Menschen waren nicht, die haben nicht so gelebt, dass sie ihr Leben so gemütlich und gut aufbauen, wie ich denke, wir es machen. Also wir bauen und kaufen viele Dinge, sodass wir uns es so gemütlich wie nur eben möglich machen. Und es, denke ich, gibt dann immer mehr Gründe, die uns festhalten, sollten wir mit einmal gerufen werden von Gott, zu gehen. Zu gehen. Oder auch, wenn hier irgendwas ist oder irgendwo ein Dienst ist. Und dann habe ich zu Hause so viele Sachen, die mich festhalten, dass ich nicht gehen kann oder nicht will. Und hier sieht man einfach diese Menschen, sie haben gedient und sie waren einfach nur bereit zu gehen. Und Christus beruft sie oder der Heilige Geist beruft sie jetzt. Aber wir müssen festsehen, das ist also diese Aussendung, die geschieht ja hier, ein bisschen weiter noch, die geschieht hier, berufen war zum Beispiel gerade Saulus oder Paulus, schon damals, als Christus ihm erschienen ist auf dem Weg und er sagt, als auserwähltes Werkzeug habe ich ihn auserwählt. Ja, er ist berufen gewesen schon. Und nun kommt die Aussendung. Und ich denke, wir können auch noch sagen, wenn wir das Leben von diesem Saulus betrachten, bis zu seiner Aussendung, hat er überall, wo er konnte, hat er missioniert, ohne Aussendung. Er hat schon gedient und er hat gepredigt, wo er konnte. Er ist ja schon Verfolgter gewesen, weil er gedient hat, weil er gepredigt hat, weil er die Juden einfach, die überzeugt hatte, dass Jesus der Messias, der verheißene Christus ist. Und wir können das auch noch sehen, dass gerade Paulus oder Saulus, er dient und er missioniert, bevor er ausgesandt wird. Und ich denke, das können wir auch ganz genau oder können wir ganz festmachen, dass Missionare, die ausgesandt werden, die sind Missionare, bevor sie ausgesandt werden. Nun, die Gemeinde, da fasteten und beteten sie. Nun, ich weiß das nicht genau, ob es jetzt die Gemeinde war oder nur die fünf. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Sie haben erst gefastet. Sie fasteten jetzt und beteten, weil sie wahrscheinlich da diesen Ernst der Lage haben und weil sie auf Essen verzichten, weil dieses so sehr wichtig ist und weil dieses, denke ich, auch noch nicht bekannt war, dass man so aussendet. Und sie legten ihnen die Hände auf. Und ich denke, wir können das auch sehen, dass sie legten ihnen die Hände auf im Zeichen, dass sie hinter ihnen stehen. Also die anderen drei, die da sind, oder vielleicht auch noch mehr aus der Gemeinde, ich weiß es nicht, die haben sich identifiziert mit diesen zwei Personen. Wir sind mit euch, wir stehen hinter euch. Und sie ließen sie ziehen. Die Gemeinde in Antiochia ist der Ausgangspunkt für Mission. Die größte Gemeinde war ja Jerusalem, aber Mission beginnt in Antiochia. Und diese beiden Männer, Paulus oder ich sage immer wieder Paulus, da ist ja noch Saulus, und Barnabas sind aus meiner Sicht die Seele von dieser oder das Herzstück von dieser Gemeinde. Ich weiß ja nicht, wie die drei anderen Personen waren, aber gerade von Barnabas, ja, wir haben gelesen, Sohn des Trostes. Und er war es auch, der den Saulus, als ihn die anderen Jünger nicht aufnehmen wollten, sich fürchteten vor ihm, da hatte er ihn aufgenommen. Er hatte ihn in die Gemeinde gebracht und er hat sich um ihn gekümmert. Und weiter steht zum Beispiel in Apostelgeschichte 11, 24, er war ein guter Mann. Und ich denke, so ein Zeugnis zu haben, ein guter Mann. Und weiter noch steht in Apostelgeschichte 11, er mahnte alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Ein guter Seelsorger, eine Person, die man in der Gemeinde haben möchte. Ein guter Mann, einer, der tröstet, einer, der ermahnt, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Es ist ein Seelsorger, den man sich wünscht. Und den müssen sie abgeben. Den müssen sie loslassen, weil Gott ihn gebrauchen möchte auf anderem Wege. Und Saulus war wahrscheinlich der beste Lehrer, den man sich vorstellen kann. denn er war ein exzellenter Kenner der Schrift. Und er hatte Offenbarungen von Gott erhalten, die er weitergab. Er war wertvoll für die Gemeinde und trotzdem muss die Gemeinde ihn abgeben. Sie ließen sie ziehen. Sie haben sich abgelöst von ihnen, obwohl sie sagten mit der Handauflegung, wir stehen hinter euch. Ich finde, es ist ein schönes Bild für eine Gemeinde, wenn gute Menschen, die man gerne haben möchte, wenn man sie loslässt, wenn man sie ziehen lässt, wenn Gott sie gebrauchen möchte auf anderem Wege. Aber wenn man hinter ihnen steht, wenn man ihnen die Hände auflegt, indem dass man sich identifiziert, wir sind mit euch, egal wo ihr hingeht. Im Vers 4 steht, diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, der Heilige Geist sendet aus, die Gemeinde muss loslassen und dahinter stehen. Nun, manche Menschen gehen selbst. Es gibt ja ganz verschiedene Motive zu gehen. Und ich denke, Gott gebraucht nach seinem souveränen Plan, wie er will. Aber manche Menschen gehen selbst und bürden sich eine Last auf. Es ist nicht unbedingt nur zur Mission. Es kann auch ein Dienst sein, den man übernimmt in der Gemeinde oder was auch immer, was man selber will und die Motive nicht lauter sind. Wenn die Motive nicht die sind, dass Gott mich ruft, das zu machen. Es ist schwer zu sagen, den hat Gott gerufen, diesen hat Gott nicht gerufen. Aber man kann an den Reaktionen, die vielleicht später kommen, an dem, dass das nicht gelingt oder zerbricht, wie auch immer, kann man manchmal sehen, oder manche Menschen haben auch schon gesagt, es war nicht Gottes Wille, dahin zu gehen, das war mein Wille. Und ich denke, der Dienst ist einem zu schwer, wenn man ihn selbst auf sich legt, wenn es nicht Gott tut. Denn Gott, wenn Gott einen beruft und aussendet, dann gibt er auch die richtigen Stiefel, um das zu gehen, um zu bestehen, ganz gleich auf welchen Umständen oder in welchen Umständen. Und dann wird der Dienst, wenn auch schwer, doch nicht zu schwer. Denn der Herr selbst ist mit ihm und stärkt ihn. Die Last des Dienstes wird dem zu schwer, der sie sich selbst aufbürdet. Es ist vielleicht auch ein Gedanke, den wir für uns also durch den Kopf gehen lassen müssen, welche Motive wir haben, wenn wir etwas tun. Gott segne uns zum Nachdenken, wenn wir etwas machen, dass es wirklich zu Gottes Ehre sein kann, dass Gott geehrt wird. Nun, sie ziehen los und sie zogen hinab nach Seleucia. Das ist eine Hafenstadt, die ganz nahe bei Antiochia liegt. Es ist eine kleine Stadt und von dort fahren sie nach Zypern. Warum nach Zypern, weiß ich nicht. Ich habe nicht erkennen können, dass sie den Auftrag bekamen, dahin zu gehen. Es wird aber ganz gut erklärt, oder ich finde, das ist ein guter Gedanke, den man so mitnehmen kann. Wir haben ja erst gelesen, dass der Barnabas, der kommt aus Zypern. Und dann geht er, vielleicht war seine Motivation, lass uns dahin gehen, da sind Menschen, die ich kenne. Das sind meine eigenen. Lass mich dahin gehen, lass uns dahin ziehen und da anfangen. Ich weiß es nicht, ob es so war. Aber es ist ein Bild, dass die Mission zu Hause beginnt. Saulus zum Beispiel, er ging auch nach Tarsus zurück. Und das ist eigentlich beglaubigend, wenn Menschen, wenn sie Gläubige werden, zu Hause missionieren können. Wenn sie zu Hause Diener sind. Denn darin zeigt sich, ob sie für was Größeres zu gebrauchen sind. Und hier ist das einfach ein schönes Bild, dass Barnabas, als ob sein Herz dahin zieht, ja, da will ich, erstmal will ich denen das erzählen und denen sagen, denn die Menschen kenne ich, dort bin ich geboren. Und nun kommen sie dorthin und als sie in Salamis, das ist der Haupthafen und Handelszentrum von Zypern, angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Hier steht ganz klar, dass es einige Synagogen waren. Und Synagogen ist uns ja ein sehr geläufiger Begriff. Synagoge sehen wir immer wieder, wo Jesus auch auf der Erde ging und dann war in der Synagoge und da Synagoge. Synagoge bedeutet einfach nur Zusammenkunft oder Versammlungsort, zusammen, also Versammlung. Und die wurden ja von den Juden gegründet irgendwo, weil sie irgendwo zerstreut waren. Und da haben sie die Synagogen gebaut oder beziehungsweise gehabt, gegründet. Und dort wurde das Gesetz gelesen. Dort wurde die Tora gelesen oder vielleicht Talmud, weiß ich nicht. Talmud kam später. Aber die haben dort das Gesetz gelesen, sie haben sich also gelehrt. Und diese zwei, Saulus und Barnabas, gehen erst dorthin. Ich habe den Gedanken gehört, wahrscheinlich ist das einfach nur sicherer, dahin zu gehen, weil wären sie erst zu den Heiden gegangen, könnten sie nicht noch zu den Juden kommen. Die würden sie dann nicht mehr aufnehmen. So ein Gedanke, ja, weil das ist ja bei denen sehr speziell. Ja, wir dürfen nicht mit Heiden und dann bei Heiden essen zum Beispiel und dann zu Juden, das geht gar nicht. Und deswegen, vielleicht deswegen, aber vielleicht auch, weil die Juden, es war ja das eigene Volk von Paulus und er hat ja später einmal gesagt, er würde selbst, wenn das möglich wäre, ja, er würde selbst in die Verdammnis gehen, mit meinen Worten jetzt, wenn doch nur einige Juden gerettet werden könnten. Also er würde selbst verzichten aus Liebe zu ihnen. Und ich denke, diese Liebe, die ihn getrieben hat, zu ihnen, zu den Brüdern zu gehen, zu den eigenen zu gehen. Wir wissen ja weiter, dass er als der Apostel der Heiden also gehen wird. Er wird zu den Heiden gehen. So wie Petrus zu der Beschneidung, wie es da steht, zu den Juden geht und predigt, so geht Paulus später zu den Heiden. Aber wir werden es immer wieder sehen, dass er erst zu den Juden geht. Erst zu den eigenen, zu den Brüdern, weil sein Herz für sie schlägt. Und sie verkündigten das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Johannes Markus, letzte Bibelstunde hatte Viktor das ganz gut erklärt, wer dieser Johannes ist. Und ich denke, da ist nicht Not, dass ich da noch viele Worte sage. Johannes Markus, der das Evangelium geschrieben hat, Evangelium nach Markus. Und so eine Person braucht Gott auch. Er braucht hier ein paar Menschen, die predigen, aber sie brauchten auch noch einen Johannes als Diener. Ich weiß es nicht, auf welcher Art, ob er berufen war oder als sie einfach nur praktischer Art gesehen haben, komm, wir brauchen dich als, ja, für dies und für jenes, komm, lass uns oder komm mit. Das weiß ich nicht, warum er mitging, sie nahmen ihn mit. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, Paphos ist die Hauptstadt von Zypern, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus. Er wird auch als Magier übersetzt und vermutlich war er der Berater bei diesem Statthalter Sergius Paulus, das lesen wir weiter. Vermutlich diente er als Berater oder er war vermutlich sehr klug und hatte hier sein Brot verdient, wahrscheinlich. Interessanterweise ist, weil er später ja so sehr gegen das war, dass dieser Mensch sich zu Gott bekehrt. Wahrscheinlich hat er später einfach Angst gehabt, dass sein Einfluss einbüßt, vielleicht, weiß ich nicht genau. Der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Und dieser Sergius Paulus ist der Statthalter, der eigentlich über diese Insel ja, der Herrscher war. Nicht König, aber der hatte das Sagen. Er befehligte wahrscheinlich die Armee, die da war. Und das war ja ein römisches Gebiet. Und dort war dieser Statthalter. Und der, ein verständiger Mann, wie es hier steht, Und dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Und das ist, finde ich, eine gute Vorlage für eine Predigt, wenn Menschen sich wünschen, ja, wie hier, wünschte, das Wort Gottes zu hören. Es ist begehrenswert, wenn man weiß, Menschen wollen hören. Es ist schwer zu sprechen, wenn man merkt, Menschen interessiert das nicht. Ja, es ist schwer, irgendwas weiterzugeben, wenn man Widerstand hat. Und diese Person wollte, ja, wünschte, das Wort Gottes zu hören. Es ist so teuer, wenn Gott Menschen vorbereitet, um das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, ich habe gelesen, dass Elimas ist auch irgendwie von Arabisch meine ich, irgendwie bedeutet sein Name irgendwie. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Und wie ich gerade gesagt hatte, möglicher Grund ist Verlust seines eigenen Einflusses. Und solche Menschen gibt es auch immer wieder. Es gibt Menschen, die gegen Gott sind. Es gibt ja viele Menschen, denen ist das ganz egal, was Gott macht, und ich will mit ihm nichts zu tun haben. Aber hier ist eine Person, der leistete Widerstand. Er hat wahrscheinlich da ganz gut argumentiert, das ist nichts oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Aber er hat sich gegengestellt. Hier wird ein Mensch, bereitet Gott einen Menschen vor, der das Wort Gottes hören möchte. Und dann gibt es einen anderen, der stört. Und nun, Saulus aber, der auch Paulus heißt, so, und ab jetzt ist Paulus immer Paulus, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach: O du Sohn des Teufels. Ja, und weiter. Ich hatte ja erst schon gesagt, Saulus bedeutete der Gefragte oder der Begehrte. Und hier ab jetzt steht immer Paulus, der Kleine, der Geringe. Und dann steht da, voll Heiligen Geistes. Also jeder wiedergeborene Mensch, jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist bekommen bei der Wiedergeburt. Ja, das ist ja nicht etwas, was uns vorenthalten war. Aber wir lesen irgendwie immer wieder sowas, der voll Heiligen Geist, Petrus und Johannes blickten ihn voll Heiligen Geistes an, zum Beispiel den Lahmen damals vor dem Tempel und haben den ja geheilt. Ja, und da steht auch, voll Heiligen Geistes. Und hier heißt es, voll Heiligen Geistes sah er ihn an, blickte ihn an. Und es ist etwas, was man betonen muss. Jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist empfangen und soll im Geist wandeln. Das ist ein gewünschter Dauerzustand. Ja, im Heiligen Geist zu leben. In Galater 5, 16 steht, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Es ist ein Zustand, den man im Dauer haben muss. Ja, als Gläubiger, als wiedergeborener Mensch haben wir ihn, den Heiligen Geist, und wir müssen auf ihn hören, achten, ja, dass wir von ihm geleitet werden. Und Paulus hatte den Heiligen Geist. Und auf dieser Stelle, da muss man, das ist jetzt nicht mein Gedanke, das habe ich gehört von einem klügeren Menschen, und der sagt, dass vom Urtext ist gemeint, er wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Ja, er bekam jetzt eine Fülle. Das bedeutet, dass ein bestimmter Dienst vor ihm lag, etwas ganz Bestimmtes zu machen, zu sagen, ein Werk, für das er diese Fülle des Geistes bekam. Und wir sollten vielleicht nicht denken, dass Gott uns als seinen Kindern, als wiedergeborenen Menschen, nur stückweit den Heiligen Geist gibt, dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber das ist etwas, was für ein bestimmtes Werk, die Fülle des Geistes, da ist. Und vielleicht ist das auch dann eine bestimmte Kühnheit, die dann diese Person hat, sodass dass man dann etwas sagt, was dann auch geschieht. Genauso wie damals bei Petrus und Johannes, sie sagen zu diesem lahmen Menschen, Gold und Silber haben wir nicht, was wir aber haben, das geben wir dir. Stehe auf und wandle. Ja, Jesus Christus, im Namen Jesu, stehe auf und wandle. Und das ist sofort geschehen. Und in diesem Fall, den wir jetzt hier lesen, also blickte ihn an und er hat ihm dann gesagt, ja, o du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich. Du wirst, oder steht in einer anderen Übersetzung, du wirst der Hand des Herrn nicht entkommen. Die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Und weil dieses im Heiligen oder durch den Heiligen Geist gewirkt ist, ja, er wurde ja gefüllt mit dem Heiligen Geist für dieses Werk, trifft das Gesagte ein. Und in diesem Fall sogar sofort. Wir kennen vielleicht in der heutigen Welt, in der heutigen Christenwelt, gibt es viele Wunderheiler. Es gibt viele Wundertäter. Und ich habe mal so beobachtet, dann haben die gekämpft und gebetet und dann, naja, ist schon eine Veränderung da. Ja, ich spüre da schon was. Und dann wird wieder gebetet und getan und jetzt ist es schon besser. Es ist ein Zeichen, dass das nicht von Gott gewirkt ist. Es gibt sehr viele Wunderheiler, die nichts anderes als Betrüger sind. Gott heilt, aber sowas von. Und dann, wir kennen aber eine Geschichte, wo Jesus selbst geheilt hat. Und es geschah ja augenblicklich, oder beziehungsweise er sagt, geh dahin und wasch dich. Und dann wurde er sehend, der Blinde, am See er sollte sich im Jordan waschen und dann wurde er sehend, wenn ich mich jetzt nicht irre, nicht, dass ich mich hier verlaufe. Aber es geschah und wirklich geschah. Ja, und an einer Stelle gibt es, dass Jesus einen Blinden berührt oder er sagt ihm, ich weiß es jetzt nicht genau, und dann fragt er ihn, was siehst du? Dann sagt er, ich sehe Menschen wie Bäume. Und dann hat er ihn nochmal dann berührt oder was gesagt, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und dann war er voll hergestellt. Und dieses Nehmen Menschen zu sagen, es geschieht manchmal auch schleppend, also langsam. Ja, deswegen gibt es allen Grund, weiter zu beten und zu tun, damit das ja irgendwann doch geschieht. Nun, wir wissen ganz genau, dass wir beten dürfen in unseren Situationen, die wir haben und wenn wir Nöte haben, dass wir beten dürfen und vielleicht geschieht so ein Wunder, dass es sofort passiert, aber vielleicht auch nicht und dass Gott trotzdem es macht, das wissen wir auch. Aber wenn man dann von sich ausgeht, ich kann es, und es gelingt nicht, dann ist das ein Zeichen, dass das nicht Gott macht. Und bei dieser Person ist es sofort aufgetreten. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Es ist ein Zeichen, das sofort geschah. Aber Paulus sagte ja, du wirst blind sein. Wo steht das hier? Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Also irgendwann wurde er wieder sehend. Und ich habe so eine Erklärung gehört, das könnte vielleicht sogar so aussehen, dieser eine wird blind, ein Jude wird blind. Ja, es steht ja, es war ein Jude, Zauberer, ja, bei Jesus. Er wird blind und der Heide, Sergius Paulus, wird gläubig. Und man hat das so als so ein kleines Bild für das gesehen, dass das Judentum oder das Volk Israel, es hat ja eine Blindheit besitzt, es bis jetzt, ja eine Blindheit. Es werden ja auch dort viele gerettet, viele Juden, aber das Volk insgesamt ist in einer Verstockung, in einer Blindheit, damit die Heiden, damit du und ich gläubig werden können. Ja, und das steht da ganz klar, dass die Menschen, die Heiden, also bis zur Fülle, bis der letzte Heide sich bekehrt und gläubig wird, so lange wird diese diese Dunkelheit über Israel sein oder diese Decke liegt auf ihnen bis dahin. In 2. Korinther 12, Vers 12 steht aber ein anderer Gedanke, den ich auch noch aufgreifen möchte. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Diese Kraft, möchte ich mal sagen, diese Kraft, diese Wunder zu tun, die jetzt in diesem Fall der Apostel Paulus macht, die sind vorbehalten für die Apostel gewesen. Denn er sagt das hier, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Und Apostel Paulus wirkt hier, so wie auch Petrus, in einer Kraft des Heiligen Geistes. Und viele Menschen sind bestrebt, auch Wunder zu tun, große Dinge zu tun. Aber es ist wahrscheinlich nicht unbedingt so sehr erstrebenswert, weil zum Beispiel die Propheten, die Wunder getan haben, sehr, sehr unter der Last dieser Mission gelitten haben. Wenn wir uns anschauen, den Propheten Jeremia zum Beispiel, der hat ja unter dieser Last sowas von gelitten, er musste dem Volk den Untergang verkündigen. Sie sagen, nein, warum verkündigst du uns sowas, was wir nicht hören wollen? Warum den Untergang und uns wird es schlecht gehen, uns wird es gut gehen? Weil es gab ja auch andere Propheten, die das Gegenteil sagten. Nur es kam so, wie Jeremia gesagt hatte. Aber gelitten hat er. Er wurde in eine, zum Beispiel in eine Zisterne geschmissen mit Schlamm, wo er versank oder eingesunken ist. Und ja, vieles mehr. Und auch andere Propheten, die Wunder getan hatten, haben aber sehr, sehr darunter leiden müssen. Aber im Grunde geht es den Menschen um sich zu zeigen. Wenn man heute so sehr gerne irgendwas, so etwas Großes machen möchte, dann geht es darum, sich zu zeigen. Und wir haben ja gesehen, dass Gott selbst beruft, Gott selbst zieht die Menschen, sondert mir sie ab für einen Dienst. Und wenn er füllt, dann kommt Wunder, dann kommt sein Werk zustande. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig. Und man beachte jetzt, er wurde gläubig, aber nicht des Wunders wegen. Betroffen von der Lehre des Herrn, steht hier, obwohl es ein offensichtliches Wunder war. Er hatte das gesehen, steht ja hier. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig. Und wir denken manchmal durch dieses Wunder, da müsste man doch, das Wunder, das hat mich überzeugt. Wegen dem Wunder, deswegen glaube ich. Nun, hier steht, betroffen von der Lehre des Herrn. Und Wunder, wie ich habe das auch schon öfter betont, Wunder wirken keinen Glauben. Durch Wunder wird man nicht gläubig. Ja, man denke nur daran, wie viel Wunder Jesus getan hat, wie viel Wunder oder wie viele Menschen, die das an sich erlebt haben, nicht nur an anderen, wo sie es gesehen haben, das Wunder geschah, sondern an sich wurden nicht unbedingt Gläubige. Weil wir sehen, am Ende, als Jesus nach der Auferstehung war schon, dann waren da ungefähr bei 120 Menschen, die Gläubige waren. Aber wie viele Menschen haben Wunder erlebt und gesehen? Es waren Tausende. Einfach nur, wenn man auf dieses eine zurückblickt, wo Jesus die, was da steht, 5000 Mann gespeist hat. Und man bedenke, es waren ja 5000 Mann, man muss davon ausgehen, dass es bei 20.000 Menschen waren, ja, mit Frauen und mit Kindern. Man rechnet, rechnen kann man schlecht, aber man kann das irgendwie so aufschlagen, es sind ungefähr 20.000 Menschen gewesen, die da gegessen haben, von diesem bisschen. Es war ein offensichtliches Wunder. Warum sind die alle nicht Gläubige geworden? Nun, zusammenfassend können wir sagen, Mission, die hier beginnt, ist Gottes Werk. Wir wissen ganz genau, dass wenn wir selbst etwas machen wollen und Gott nicht seinen Segen gibt, wird es nicht gelingen. Wir können noch so viel tun und uns abstrampeln, es wird nicht gelingen. wenn Gott seinen Segen nicht gibt. Und hier zieht er selbst. Es ist von ihm erdacht und durch ihn. Also er führt es. Mission bedeutet aufopfernden Dienst. Wenn wir uns die Menschen anschauen, die einen Dienst getan haben, die haben sich ganz abgegeben, diesen Dienst zu tun. Wenn wir uns nochmal vielleicht den Propheten Jesaja anschauen, der diente zu einer Zeit, wo er wurde nicht gehört. Ihn wollte man nicht hören. Aber er hat es treu gemacht, weil er musste auch. Er hat es treu gemacht. Ein undankbarer Dienst. Nicht immer sieht der Missionar wirklich Früchte seines Dienstes. Vielleicht über viele Jahre sogar. Aber wenn Gott ihn berufen hat, dann gibt er ihm die Kraft, das durchzustehen. Und wie undankbar kann es sein, wenn man Jahr um Jahr predigt und kaum einer bekehrt sich. Das, der ganze Dienst geht doch um die Predigt. Es geht doch darum, dass Menschen von Christus hören, von Gott hören und ihn kennenlernen, dass sie wissen, worauf es ankommt. Und das sind wenige vielleicht, die sich da bekehren. Und wir müssen auch noch eins betonen, dass in der letzten Zeit, wenn Menschen sagen, es werden sich sehr viele bekehren, es werden Massenbekehrungen geben, das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen wird es einen großen Abfall geben. Das müssen wir bedenken. Und das soll uns aber nicht mutlos machen. Wir müssen unseren Dienst treu tun, weil wir ihn für Gott tun. Und Gott selbst gibt uns dieses auch die Kraft und Ausdauer. Und was wir noch festmachen können oder sehen können in diesem Text, jeder Gläubige soll ein Missionar sein. Und etliche sondert Gott aus, um zu gehen. Vielleicht sind wir es, die gehen müssen. Ich wünschte, dass dieser Text heute uns zum Nachdenken bewegt. Wie stehen wir selbst im Dienst vor Gott? Denn es ist wichtig, wenn Gott uns beruft, dass wir treu sind. Denn es wird von einem Haushalt, das steht in der Schrift, nicht mehr verlangt, als dass er treu ist. Und der Mensch muss daran denken, er sollte sich nicht mehr aufbürden, also nicht viel aufbürden. Nur wenn Gott ruft, gibt er die Kraft dazu. Und Gott sei die Ehre für die Kraft, die er gibt. Und vor allem, dass wir selbst von dieser Lehre getroffen sind, ja, dass wir selbst Gerettete sind. Und das ist so wichtig, dass wir diese Retterliebe, die wahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, oder ich denke, ich sehe es in der Schrift, dass dieser Paulus hatte, diese Retterliebe für seine Geschwister, für seine Brüder, also vom Volk, von den Juden und auch später für die Heiden sicherlich, wie viel Liebe er ihnen brachte, weil er sagt, ich habe 3 Jahre lang habe ich unter Tränen, Tag und Nacht, jeden von euch ermahnt, ermutigt und getröstet. Es ist ein Dienst, der aufopfernd ist. Und das hat Paulus gelebt. Und das können wir auch tun, wenn wir dieses beherzigen. Der Herr segne uns im Nachdenken über diesen wunderschönen Text, wo wir so viel lernen können über uns selbst und über das, was Gott tut, über die Kraft, die er gibt, über die Menschen, die seinen Dienst tun. Amen.